Der Friede Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, drei Zugänge zum Wort Gottes zeigt uns das Evangelium für den letzten Sonntag nach Epiphanias. Darum möchte ich heute mit dir Theologie betreiben, denn das ist etwas Wunderschönes, denn Denken ist schön. Und wenn du theologisches Wissen hast, dann kannst du wesentlich mehr Anspielungen der Bibel verstehen und du wirst mehr Worte für dich in unterschiedlichen Situationen deines Lebens fruchtbar machen, als wenn du von Theologie keine Ahnung hast. Theologie hilft dir, das Schöne von Gottes Wort zu sehen. Sie zeigt dir, wie nützlich und alltagstauglich die Worte sind. Und sie lässt dich das Geheimnisvolle und zuweilen Unverständliche respektieren. Das tut Theologie, die ihren Namen verdient. Das tut gute Theologie. Kommen wir nun zum Text. Jesus führt seine drei besten Freunde, den Petrus, den Jakobus und seinen Bruder, den Johannes, auf einen Berg. Ein Berg in der Bibel, das ist ein Ort, an dem Theologie betrieben wird. Und je höher man kommt, desto hochwertiger wird die Theologie. Mose zum Beispiel, der das Volk aus Ägypten geführt hat, erhält die 10 Gebote auf dem Berg Sinai von Gott selber. Jesus steigt auf einen Berg, um von da die Bergpredigt zu halten, um da zu beten und um da seine 12 Jünger als festen Kreis der Apostel einzusetzen und die auszusenden. Ein Berg ist ein Ort, an dem Theologie betrieben wird. Theologie, das ist Rede von Gott. Theos ist griechisch und heißt Gott und Logos, also hier die Logie, kennt man ja von der Biologie und der Psychologie und kommt dann auch vom griechischen Logos. Und das bedeutet sowas wie Lehre, Wort, Vernunft oder Rede und dergleichen. Man könnte jetzt also sagen, Wort von Gott. Aber dann klingt das so, als würden Theologinnen und Theologen sich immer kurz fassen. Und das stimmt ja nun mal nicht. Und wenn wir sowas wie Vernunft von Gott wählen würden, dann könnte man meinen, dass die Gefühle in der Theologie keine Rolle spielen. Aber auch das ist ja nicht der Fall. Also bleibt noch sowas wie Lehre von Gott übrig und Rede von Gott. Das ist beides gut. Aber wir müssen jetzt auch mal entscheiden. Wir nehmen Rede von Gott, nicht weil die Lehre falsch wäre, die anderen Möglichkeiten sind ja auch nicht falsch, aber weil mit Lehre es vielmehr um ein Wissen geht und die Rede noch mehr Möglichkeiten offen lässt. Auch wenn man natürlich mit einer Rede einen Monolog meint, kommt man von dem Wort Rede noch eher auf den Gedanken eines Gesprächs. Und damit möchte ich jetzt deine Aufmerksamkeit auf die wohl theologisch dichtesten Verse der Bibel lenken. Und das ist der Vers 3 des heutigen Evangeliums. Und da steht: Und siehe, da erschienen Mose und Elia und sie redeten mit ihm. Und sie redeten mit Jesus. Mose und Elia, der Prophet, erscheinen. Jesus leuchtet vor lauter Herrlichkeit und die drei führen ein Gespräch. Das ist wunderbare Theologie. Aber bevor wir zu dem Gespräch kommen, gehen wir noch einen Vers weiter und hören, was Petrus macht. Und das tut mir jetzt schon etwas leid, denn Petrus ist in den Evangelien fast so etwas wie der Prügelknabe unter den Jüngern. So oft wird er zurechtgewiesen, während die anderen Jünger übersehen werden. Und so viele Prediger, mich eingeschlossen, nehmen ihn als Beispiel für gut gemeint, schlecht gemacht. Aber vielleicht hat er ja auch mit seiner Kritikfähigkeit als der Richtige erwiesen, auf den Jesus seine Kirche hat bauen wollen. Und ihn hat er ja zum Stein seiner Kirche gewählt. Sei es drum. Die drei Größen der Bibel reden miteinander. Johannes, Jakobus und natürlich Petrus stehen dabei. Was hätte man da wäre man wie Petrus dabei gestanden, doch alles fragen können. Aber Petrus stellt keine Frage. Er antwortet. So steht es in Vers 4. Petrus antwortete und sprach. Es gibt keine Frage, auf die Petrus hier hätte antworten können. Petrus gibt aber eine Antwort. Und vielleicht kennst du jemanden wie Petrus, der Antworten gibt, auch wenn niemand eine Frage gestellt hat. Und falls du niemanden wie den Petrus kennt, dann könnte es sein, dass du vielleicht mehr Ähnlichkeiten mit ihm hast, als du denkst. Nur für den Fall, dass du deine Bibel samt Fußnoten liest und vielleicht sogar die Elberfelder Übersetzung nutzt, das ist die, die am dichtesten am Urtext dran übersetzt oder vielleicht sogar im Griechischen des Neuen Testaments dich auskennst. Es ist richtig, die Worte er antwortete und sprach, das ist eine aus dem Semitischen übernommene Formulierung, die dann ins Griechische übersetzt wurde, so wie wir im Englischen ja auch Anglizismen verwenden. Aber auch wenn das also eine Redewendung war, ändert das nichts daran, dass Petrus keine Frage stellt, obwohl er hier die Möglichkeit hätte und tatsächlich weiß er einfach nicht, was er da tut, als er anfängt zu reden, so weiß es das Lukas-Evangelium im Paralleltext zu berichten. Kommen wir also zurück zu dem Gespräch der drei mit dem Hinweis, dass gute Theologie keine Antworten auf Fragen gibt, die nicht gestellt wurden. Jeder der drei Personen steht für einen ganz besonderen Zugang zu Gott. Für eine Frage, mit der man Zugang zu Gott sucht. Es sind drei unterschiedliche Zugänge zu Gott. Ich podone jetzt nicht mehr, dass es immer ein vor Gott dazugehört, dass Mose, Elia und Jesus ihr Leben vor Gott gelebt haben und ihn in ihren Gedanken und in ihren Herzen immer mit einbezogen haben, sollte klar sein. Kommen wir zu Mose. Mose steht für die Frage, wie kann man ein gutes Leben führen? Wonach muss ich meine Familie richten, damit wir gut zusammenleben können? Welche Prinzipien sind so wertvoll, dass sie an die kommenden Generationen weitergegeben werden sollten? Die Geschichte um Mose herum beschäftigt diese Fragen. Vom Auszug aus Ägypten über die 40-jährige Wüstenzeit bis zum Einzug ins gelobte Land. Und dann unter Josua, der sich dieselben Fragen stellt und mit ihnen das Volk Gottes geleitet hat. Wenn du vom Typ her jemand bist, der sich diese Fragen stellt, dann wirst du viele Antworten, wenn auch nicht in allen Details, aber der Ausrichtung nach in der Erzählung des Mose finden. Wenn du dir eine Antwort auf die Frage zum Beispiel nach der Bedeutung des Glaubens und der Religion überlegen sollst, dann fällt dir als wichtigster Punkt die 10 Gebote ein. Man kennt dich als jemanden, der korrekt arbeitet und diszipliniert ist, und dann bist du vermutlich auch eher streng. Das Strengsein mit den Menschen in deiner Umgebung darfst du nicht übertreiben, auch nicht das Strengsein mit dir selber. Und für Menschen wie dich ist unsere Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, eine Lebensaufgabe. Diese Worte sollen dir helfen, das Gleichgewicht zu finden, damit du bei aller Wichtigkeit die Regeln haben, nicht vergisst, dass es sich um Regeln für Menschen handelt, nicht um Programmierungen von Robotern. Wie komme ich dazu, dem Mose diese Strenge zuzuschreiben? Nun, weil die Regeln des Mose, die er von Gott erhalten hat, nun mal keine Sühne für willentlich begangene Sünden zulassen. Alles, was an Sünden gegenüber Gott nach den Regeln und Gesetzen, die Mose aufgeschrieben hat, vergeben werden, sind unbewusst begangene Sünden, unbewusst kultische Verunreinigung. Wer absichtlich gegen die Grundsätze der frisch befreiten Israeliten verstieß, der wurde ausgestoßen oder hingerichtet. Und als Fußnote, bei diesen Übertretungen geht es aber hauptsächlich um Abscheulichkeiten, wie sie eben doch leider in jeder Gesellschaft vorkommen können. Bevor wir zu Elia kommen, nehmen wir von Mose die Erkenntnis mit, dass das Leben eine gute Ordnung braucht. Es braucht eine Ordnung, weil es sonst im Chaos versinkt. Und wir nehmen die Erkenntnis mit, dass diese Ordnung schon seit der Schöpfung von Gott kommt. Und er seit der Schöpfung das Chaos vertreibt. So beschreiben es schon die ersten Kapitel des Buches Mose. In ihnen finden wir auch die Einteilung der 7-Tage-Woche. Elia weiß, wie wichtig Gebote und wie nützlich die Ordnung ist. Aber Elia ist ein Prophet, was bedeutet, dass Gott ihm tiefe Einblicke in das Wesen der Menschen gegeben hat. Elia weiß, wonach sich Menschen sehnen. Er weiß, was sie brauchen. Elia kennt die Not und die Zerrissenheit seines Volkes und er kennt die Anziehungskraft dessen, was die Bibel Sünde nennt. Wenn du ein Mensch bist, dann hast du und wirst du Schuld auf dich laden. Elia steht selbstverständlich für die Propheten, für das Werk der Propheten quer durch die Bibel bis hin, oder besser gesagt, besonders für Johannes, dem Täufer. Und wenn man die folgenden Verse unseres Evangeliums liest, in Matthäus 17, dann wird er erwähnt. Elia steht für die Frage, was machst du, wenn du nicht mehr weiter weißt? Elia steht für den Zugang, den nur Propheten eröffnen können, die Umkehr. Propheten rufen zur Umkehr zu Gott. Sie ermahnen, dass Vergebung der Schuld notwendig ist und darum überführen sie der Schuld. Denn wer seine Schuld nicht wahrhaben will, der will auch keine Vergebung. Die Aufgabe eines Propheten ist es anzuklagen, wo die Gebote übertreten wurden. Das ist das Erbe, das sie von Mose übernommen haben. Und dann sprechen sie frei. Wegen todeswürdiger Vergehen anzuklagen, zu Reue und zu Umkehr zu führen und in der Barmherzigkeit Gottes Vergebung zuzusprechen, das ist die Aufgabe von Propheten. So hat es Johannes der Täufer getan, ebenso der Prophet Nathan bei König David und natürlich der Prophet Jesaja. Wenn dein Zugang zu Gott über Elia geht, dann weißt du darum, dass du in Gottes Schuld stehst. Dann bist du zu ihm umgekehrt, nachdem du erkannt hast, dass du für deine Sünden Vergebung brauchst. Dann hast du die wunderbare Barmherzigkeit und die tiefe Liebe Gottes erfahren und dann bist du ein gesegneter Mensch, weil du weißt, dass Gott sein Angesicht von dir nicht ab, sondern dir zuwendet. Du lebst in Gottes Segen. Wenn man dich fragt, was deinen Glauben ausmacht oder warum man Gott glauben sollte, dann weißt du, dass es um die heilende und wohltuende Nähe Gottes geht. Um die Liebe, die jeder Mensch braucht, wie Luft zum Atmen. Um die Vergebung, ohne die ein Leben ohne Masken nicht möglich ist. Und dir persönlich geht es darum, dass du dich entschieden hast, dankbar leben zu wollen. Der dritte Zugang geht über Jesus. Sei jetzt bitte nicht irritiert, wenn du jetzt denkst, der Zugang, wie ich ihn über Elia beschrieben habe, ist doch der, wie man ihn über Jesus hat. So wie Elia und die Propheten auf den Schultern von Mose stehen und sie um die Wichtigkeit der Gebote wissen, hat Jesus das, was die Propheten zur Vergebung erarbeitet haben, verinnerlicht. Um genau zu sein, die Propheten haben den Messias als den angekündigt, der das Recht hat, zu vergeben oder eben nicht. Und so hat Jesus zu Ende geführt, was die Propheten angekündigt haben. Von Mose über die Propheten führt ein direkter Weg zu Jesus. Es gibt relativ viele Menschen, die kein Lakritze mögen. Und Menschen, die keine Schokolade mögen, davon gibt es noch weniger. Als Kind, und ich gebe es zu, auch noch einige Jahre als Jugendlicher habe ich gedacht, alle Menschen auf der Welt mögen Schokolade. Aber das stimmt nicht. Es gibt diese Menschen, die keine Schokolade mögen. Wenn du dir jetzt für einen kurzen, vollkommen abwegigen Moment einmal vorstellen könntest, keine Schokolade zu mögen, jemand zu sein, der Schokolade nicht mag. Aber sagen wir, es wäre Ostern und deine vier Wände sind so von Schokohasen und Schokoladeneiern nur überlastet und quellen davon über. Was machst du dann mit dem ganzen Zeug? Naja, jede und jeder, der vorbeikommt, bekommt was davon. Du lädst Leute ein, du bietest davon an und gibst denen noch was mit nach Hause mit, wenn sie da sind. Und wenn du irgendwo eingeladen bist, dann bringst du Schokolade mit. Du freust dich darüber, dass die anderen sich darüber freuen und du machst dir ein Spiel daraus, die Schokolade an die Leute zu bringen. Das ist der Zugang über Jesus. Du schenkst und du gibst und du lädst Menschen ein. Du machst deinen Kreis größer. Du gehst zu den anderen hin und du teilst und du behältst so gut wie nichts für dich. Auch nicht die frohe Botschaft. Du verbreitest, was gut tut, und du tust, was anderen gut tut. Du freust dich an jedem Menschen, der zum Glauben kommt und erkennt, dass Gott uns mehr gegeben hat, als wir brauchen. Dass seine Liebe überfließt und sich in unseren Gaben zeigt und darin, dass jede und jeder an seinem Reich mitbauen kann. Wenn dein Zugang zu Gott über Jesus läuft, dann bist du in Bewegung. Denn Jesus ist die Bewegung Gottes. Mit Jesus ist die Bewegung des Glaubens weit über die Grenzen Israels hinausgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Erst wegen Jesus gibt es einen Missionsbefehl, der allen Völkern gilt. Dir stellt man aber so gut wie nie die Frage, wozu man glauben sollte. Und wenn dein Zugang wirklich über Jesus geht, dann musst du darauf achten, dass du bei aller Bewegung nicht vernachlässigst, warum du dich so viel bewegst. Und das ist es, damit andere Theologie betreiben. Es liegt an dir, die anderen zu fragen, was sie denken, wer Jesus ist. Es liegt an dir, jemandem diese Frage zu stellen, denn es braucht eine Frage, damit gute Theologie betrieben werden kann. Theologie ist die Rede von Gott. Sie ist Rede über Gott. Aber noch viel mehr als das geht es in der Theologie darum, dass Gott selber spricht. Das tut er durch sein Wort. Gott spricht. Und du musst nur noch deine Fragen stellen. Kommen wir zurück zu dem Gespräch, das die drei geführt haben. Worüber haben die sich unterhalten? Naja, darüber, worüber man so spricht. Jesus war ja ein Wandersmann in Bewegung. Er hat das Land bereist. Die haben darüber gesprochen, woher man gekommen ist und wohin man geht. Und in unserem Paralleltext aus Lukas 9 steht es, da können wir nachlesen, sie haben darüber gesprochen, welcher Weg vor Jesus liegt. Und natürlich ist das der Weg nach Jerusalem und seine Kreuzigung. Anders ausgedrückt, wenn dein Weg zu Gott über Jesus läuft, dann ist deine Frage, wohin jetzt? Wen nehme ich mit? Wen schickt Gott mir als Nächsten?